Die Presse.
Hallo und willkommen. Mein Name ist Anna Wallner und Sie hören, was wichtig ist am Freitag. Anfang dieser Woche haben wir in der Redaktion darüber gesprochen, mit wem wir denn diesmal hier im Podcast am Freitag über die Terrorwelle sprechen können. Über die Terrorwelle, die wir gerade insbesondere in Deutschland seit dem Vorfall in Villach vom vergangenen Wochenende, aber leider auch in Österreich sehen können. Am Freitag nehmen wir uns hier in diesem Podcast ja immer ein bisschen mehr Zeit als an den anderen Tagen von Montag bis Donnerstag. Wir sind dann recht schnell auf Ahmad Mansur gekommen. Ich wollte schon lange ein Interview mit ihm machen, weil ich seine Arbeit in Interviews, bei Medienauftritten, aber auch auf X, wo er immer noch aktiv ist, intensiv verfolge. Ja, und die Interviewanfrage hat er dann wirklich sehr schnell zugesagt, was mich besonders gefreut hat. Der deutsch-israelische Autor und Psychologe mit arabisch-palästinensischer Herkunft gilt schon seit vielen Jahren als einer der lautesten Warner vor islamistischer Radikalisierung und er tritt insbesondere seit dem 7. Oktober 2023 vehement gegen islamischen Antisemitismus auf. Er lebt schon seit 2004 in Deutschland, hat seit 2017 die deutsche Staatsbürgerschaft und hat als Islamexperte auch immer wieder die Politik, konkret zum Beispiel die CDU, beraten. Dennoch sagt er heute in unserem Interview, keine Partei habe derzeit eine Lösung für unser Integrationschaos und den Umgang mit islamistischem Terror. So wie wir es bisher gemacht haben, hat es, sagt Mansur, nicht funktioniert.
Kann ein Land wie Deutschland oder Österreich mit dieser Aufgabe eigentlich fertig werden? Und ich bin der Meinung, nein, wir haben uns komplett überfordert. Wir können auch nicht die ganze Welt retten.
Es wird Sie wenig überraschen, dass Ahmad Mansur viele Kritiker hat. Er sagt, die Partei, die seine Projekte am meisten bekämpft, ist definitiv die AfD. Aber auch die Linke stört sich immer wieder an seinen klaren Aussagen. Wegen seines Engagements gegen Islamismus lebt der Familienvater übrigens seit Jahren unter ständigem Polizeischutz. Mansur sagt aber auch, er will nicht bloß dann zu Wort kommen, wenn wieder ein Anschlag passiert ist, wie eben auch dem in Villach am vergangenen Wochenende. Er will aber auch nicht ins rechtsradikale Eck gestellt werden, sondern er möchte einfach, dass man ihm zuhört.
Ich bitte darum, wir sind keine Propheten, aber wir sehen die Realität. Wir kennen die Sprache, die subtilen Botschaften, die da sind. Und da gibt es Probleme. Und darüber möchte ich sprechen, ohne verallgemeinern, ohne jetzt irgendwie recht radikaler zu bedienen, sondern auf eine gesunde Art und Weise Debatten über die Herausforderungen zu führen. Und nicht irgendwie derjenige sein, der nur eingeladen wird, wenn Anschläge passierten. Und dann darf ich irgendwie freisprechen. Und zwei Tage später bin ich mit den gleichen Sätzen dann recht radikaler, wenn ich dann irgendwie über das Thema spreche.
Jetzt müssen wir zugeben, auch wir haben nun wieder so kurz nach einem neuerlichen terroristischen Akt um ein Interview bei ihm angefragt. Ahmad Mansur möge uns das verzeihen. Unser Gespräch haben wir am Mittwoch, dem 19. Februar, geführt. Herr Mansur, danke für Ihre Zeit. Ich habe zuerst mal eine Frage. Wenn Sie so eine Push-Meldung auf Ihrem Smartphone sehen, wie zum Beispiel am vergangenen Freitag aus München oder auch tags darauf aus Villach, also eine Meldung, in der es heißt, es gab erneut einen Anschlag mit radikal-islamistischem Hintergrund, bei dem Menschen verletzt oder sogar getötet werden. Was geht Ihnen denn da derzeit als erstes durch den Kopf?
Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung und das Interesse an dem Thema. Erstmal möchte ich natürlich mein Beileid für die betroffenen Familien, für die Opfer, für die Verletzten von den Anschlägen von München, aber auch in Villach. Leider ist das so eine Gewohnheit geworden. Und trotzdem, wenn ich solche Nachrichten sehe, dann bin ich erstmal erschrocken, wütend. Ich arbeite nicht nur in diesem Bereich. Ich bin ein Vater. Ich bin jemand, der auch nach Europa gekommen ist vor 20 Jahren, weil ich unbedingt hier auch Sicherheit und Freiheit finden wollte. Und diese Nachrichten gehen mir sehr, sehr nah. Emotional, ich denke an die Familien, ich denke an die Betroffenen und es macht mich wütend, dass Europa, dass die Medien, dass Deutschland, dass Österreich solche Themen über Jahre nicht wirklich versucht, auch inhaltlich, sachlich, differenziert anzusprechen.
Es ist für mich ja ganz interessant, kaum passiert so etwas derzeit, beginnt so eine Art Puppenspiel, finde ich, in dem ganz viele verschiedene Gruppierungen und Menschen sowas wie einstudierte Rollen übernehmen. Die Politik gedenkt zuerst einmal der Opfer, stellt dann aber immer sehr schnell Forderungen. Die Rechte schimpft immer auf die linke Politik oder sagt, es sei alles nur wegen der zügellosen Einwanderung. Die Linken, nicht alle, aber viele warnen dann, man soll jetzt bitte nicht pauschal alle Syrer, Afghanen oder was auch immer, also immer die jeweilige Gruppe, die dann gerade im Fokus ist, verurteilen. Die betroffenen Communities, sei es jetzt wie in dem konkreten Fall die syrische Community, hat natürlich Angst vor den Folgen, die sie selbst von der Zivilgesellschaft zu spüren bekommt. Und Menschen, Experten wie Sie sagen, wir müssen jetzt endlich etwas tun. Es ist ein Spiel, auf das es die Attentäter aber genau angelegt haben. Aber wir spielen alle mit, oder?
Naja, es ist mal eine Art von Tragödie, die wir erleben. Dann, was alle diese Menschen tun, sie folgen ihrer Ideologie, sie folgen ihren Einstellungen, sie versuchen die Realität so gerade zu beugen, dass es passend für sie. Die einen betonen ihre Opferrolle, die anderen machen die anderen zum mitverantwortlich und die rechten Radikalen wollen natürlich daraus eine politische Kapital schlagen. Was ich aber vermisse, ist erstmal innezuhalten und an die Opfer zu denken. Europa kann sehr viel über Attentäter und Täter sprechen. Wir kennen ihre Gesichter, wir kennen ihren Namen, wir kennen ihre Biografien, wir kennen ihre Tatmotive meistens. Aber wer denkt an die Opfer? Wo sind ihre Bilder, ihre Namen, ihre Geschichten? Wie können wir eine Erinnerungskultur machen? Das ist natürlich sehr traurig, dass wir das überhaupt brauchen in Europa. Aber wie können wir eine Erinnerungskultur, die genau diese Opfer auch würdigt und ihnen im Mittelpunkt stellt und auch die Familien? Die Lage ist komplex. Die Forderungen müssen natürlich auch kommen. Aber bitte nicht in diese Symbolpolitik oder diese Drang, jetzt meine Ideologie zu bestätigen. Sonst tut uns allen gut, mal zu reflektieren, innezuhalten und vielleicht auch uns zu hinterfragen. Fragen und andere Wege zu gehen.
Bevor man andere Wege geht, ist es aber eben immer gut, wie Sie sagen, auch die Einschätzung einzuholen, in was für einer Situation wir uns befinden. Und Sie haben jetzt gesagt, schon in einigen Interviews, dass wir uns insbesondere seit dem 7. Oktober 2023, also dem Tag des Hamas-Terrorangriffs auf Israel, in einer Radikalisierungswelle befinden, die man auf ganz unterschiedlichen Ebenen erkennen kann. Eine dieser Ebenen ist eben das Internet, sind die sozialen Medien. Dort sehen Sie sogar einen Tsunami, der auf uns zurollt und von dem wir viele Menschen gar nicht wissen, wie groß er noch werden kann, oder? Sehe ich das richtig?
Absolut. Vielleicht sollten wir auch auf die Metaebene anschauen. Wir befinden uns im Zeitalter der Postfaktische. Wir befinden uns im Zeitalter, wo die sozialen Medien unsere Wahrnehmung massiv beeinflusst und verändert. Wir kommunizieren in den sozialen Medien, wir informieren uns in den sozialen Medien und unsere politische Bildung findet in den sozialen Medien. Dass viele Leute nicht mal verstehen, wovon ich spreche, bedeutet, sie sind in ganz andere Blasen. Sie kommunizieren ihre Nachrichten auf X oder auf Instagram oder auf TikTok und sind unter sich und kriegen von diesem Tsunami überhaupt nicht mit. Wenn Sie aber ein junger Mensch sind, arabischer, muslimischer Hintergrund, der vielleicht auch Interesse hat an das Geschehen in Gaza oder in Westbank oder im Nahostkonflikt, die kriegen nur Bilder, die sie massiv emotionalisieren, wutend machen, mobilisieren wollen. Und in diese sehr emotionalisierte Welle an Videos, an Botschaften, an Narrativen, die da verbreitet werden, und zwar so heftig, dass man in eine Blase unter sich bleiben, haben Islamisten sehr einfaches Spiel, diese jungen Menschen zu erreichen. Und ich sehe wirklich Zusammenhänge, die viele nicht sehen wollen. Diese Radikalisierungswelle hat ihre Ursache am 7. Oktober, weil danach ist sehr deutlich zu merken, dass die Aktivitäten antisemitische, islamistische Propaganda, die antiwestlich ist, die antizionistisch ist, die antisemitisch ist, ist so verbreitet, dass der Ansprache in den sozialen Medien im Vergleich zu vor dem 7. Oktober um Tausende von Prozente gestiegen ist.
Und da will ich vielleicht was ergänzen, was auch auffällt, gerade in dieser jüngsten Anschlagswelle der letzten Wochen. Es ist vor allem der deutschsprachige Raum, der betroffen ist. Woran liegt denn das?
Also erstmal, wenn wir kurz nach dem 7. Oktober anschauen, dann war Frankreich, glaube ich, am meisten betroffen. Da gab es auch mehrere Anschläge, auch massive Mobilisierung. Aber wir haben in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, eigentlich die Arbeit sehr gut getan, damals in den Hochzeiten der IS. Wir haben die salafistische Strukturen zerschlagen. Wir haben salafistische Superstars, wenn man das so nennen will, in Gefängnis gesteckt. Wir haben diese islamistische Szene verfolgt und erfolgreich viel verhindert. Daraus ist ein Vakuum entstanden. Und dieses Vakuum wurde mit einer strategischen Entscheidung begleitet von anderen islamistischen Akteuren, die entschieden haben, in den sozialen Medien aktiver zu werden. Das heißt, es entstanden virtuelle Gruppierungen, islamistische Gruppierungen, die seit ungefähr 2020, 19 sehr, sehr aktiv auch ein Reichweite geschafft haben, Themenbesitz haben, für viele Jugendliche Ansprechpartner geworden sind. Und sie sehen natürlich in den Tag X, also der 7. Oktober, eine Zensur, wo sie dann angefangen haben, noch aktiver zu werden. Und da wir von digitalen Raum sprechen, erreicht das jeder Mensch, der Deutsch spricht, der Interesse an diese Themen hat, und zwar in Österreich, in der Schweiz und natürlich auch in Deutschland.
Ja, und das Problem ist ja, auf der einen Seite erreicht man mehr Menschen dadurch, wenn man sich im digitalen Raum bewegt. Aber das Fatale ist ja auch, dass die Strategie dieser extremistischen Gruppierungen sich insoweit verändert hat, dass sie eben ins Internet gegangen sind und nicht nur, um mehr Menschen zu erreichen, sondern auch, weil sie gegenüber zum Beispiel dem IS oder der früheren Rekrutierung im Hinterhof einer Moschee weniger greifbar für Sicherheitsapparate sind, oder?
Absolut. Absolut. Und das ist auch
wie kann man hier überhaupt, ich möchte ganz konkret auf den Fall in Villach eingehen. Der junge Mann, der aus Syrien in Österreich war und hier diesen Anschlag geplant hat, ist offenbar innerhalb kürzester Zeit über TikTok radikalisiert worden. Und es gibt anscheinend noch, ich weiß natürlich nicht alle Updates und Details zu den Ermittlungen, aber es gibt keine Spuren im Internet oder in der realen Welt, die darauf aufmerksam gemacht hätten, dass dieser Mann das plant.
Das ist die Schwierigkeit. Die Frage kann ich sehr einfach beantworten. Man kann es nicht. Das heißt, wenn jemand sich radikalisiert, das zu erkennen, in den sozialen Medien meinte ich, das zu erkennen, das zu verhindern, ist fast unmöglich. Und da bitte ich darum, einfach eine kurze Reise nach Israel zu machen. Ab 2015 waren die sogenannten Einzelintifada, also Leute, die einfach morgen zur Schule gegangen, Nachmittag mit Messer versucht haben, Juden oder Israelis zu verletzen oder zu töten. Und man hat da mit Big Data gearbeitet, da sind die Datenschutzverordnungen ganz anders. Die erlauben ganz, ganz viel, und ist man nicht schlauer geworden. Das heißt, mit diesen Einzeltätern, und das ist auch die Strategie von den IS und anderen Islamisten, wenn sie nicht kommunizieren, wenn sie sichtbar nach außen nicht ihre radikalen Ideologie zeigen, wenn sie in kurzer Zeit zum Handeln gebracht werden, indem man sozusagen in den sozialen Medien diese Radikalisierungstendenzen auch ermöglicht und da stattfinden, dann ist es enorm schwierig. Umso wichtiger, damit wir auch Handlungsmöglichkeiten entwickeln, die Gegennarrativen in den sozialen Medien, also die Präventionsarbeit in den sozialen Medien, wichtiger geworden. Das heißt, wenn wir diese Räume besitzen, wenn sie politische Bildung in den sozialen Medien betreiben, wenn wir digitale Sozialarbeit, wenn wir auf Desinformation hinweisen, wenn wir auch versuchen, um die Herzen und die Seelen dieser Menschen in den sozialen Medien zu kämpfen und Angebote zu machen, dann können wir Sachen verhindern. In dem Moment, wo ungestört, ohne nennenswerter Widerstand und Widerspruch in den sozialen Medien diese islamistische Propaganda stattfindet, können wir uns und sollten wir uns nicht wundern, dass Leute sich dann radikalisieren und wir nichts dagegen machen können.
Eine Frage, die sich Europa schon seit längerem, aber jetzt wieder besonders laut stellt, ist, wie man mit den Online-Plattformen umgehen soll, auf denen der Extremismus wuchert und die so viele Menschen erreichen, vor allem so viele junge Menschen erreichen. Es zeigt sich aber, dass Unternehmen wie Meta oder TikTok überhaupt kein Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Die österreichische Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde RTR hat diese Woche informiert, dass sie alleine seit 3 Monaten nur auf die Auskunft von Meta und TikTok wartet, wer denn dort eine Kontaktperson für hetzerische Postings oder gesperrte Accounts ist. Der RTR liegen insgesamt 5 Beschwerdeansuchen bei TikTok vor, 34 Ansuchen gegenüber Instagram und 45 bei Facebook. Aber trotz des in der EU mittlerweile geltenden Digital Services Act ist die Zusammenarbeit mit den Plattformen eben besonders schwer. Ja, und die Lage wird wohl angesichts der Deregulierungspolitik von Donald Trump und Elon Musk eher nicht leichter werden. Wie sieht denn das Ahmad Mansur? Soll man Netzwerke wie Meta und TikTok einfach verbieten oder rigoros sperren, wie das manche fordern?
Von einem Social-Media-Verbot halte ich nichts. Das ist der einfache Antwort. Das ist einfach nur Symbolpolitik, die da betrieben wird. Auch irgendwo zu regulieren, wird ganz, ganz lange Zeit brauchen. Der australische Modell halte ich für gut. Das heißt, mit Aufklärung einfach vor 18 oder vor 16 eine Nutzung von sozialen Medien zu verbieten. Aber das muss auch begleitet werden mit ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit in den Schulen. Was wir aber brauchen, ist vor allem diese Orte zu besitzen. Dann egal, ob dann TikTok, X, Meta oder was auch entstehen wird, wenn wir da nicht Demokratieforderung betreiben, wenn wir da nicht politische Bildung betreiben, dann werden radikale Kräfte immer wieder den Weg finden, in neuen sozialen Medienplattformen ihre Propaganda zu verbreiten.
Sie haben ein Buch herausgebracht, ja, im vergangenen Jahr, Operation Allah. Und ich habe gesehen, dass einer der Sätze, mit denen Sie auf das Buch aufmerksam machen, auch heißt, lasst uns hinsehen. Jetzt habe ich allerdings den Eindruck, dass wir als Gesellschaft ohnehin hinsehen. Wir sehen sogar sehr genau hin, laben uns dann oft an diesen schrecklichen Nachrichten. Gerade auch in Boulevardmedien wird das dann gern ausgeschlachtet. Aber ich glaube eher, wir ziehen die falschen Schlüsse, oder?
Also wenn es um die sozialen Medien geht, dann haben wir nicht hingesehen. Dass Sie jetzt mit mir darüber sprechen, obwohl seit dem 7. Oktober sehr deutlich geworden ist, dass wir ein Problem haben. Wissen Sie, ich sage dieses Beispiel, damit die Leute einfach die Dimension mal verstehen. Vor dem 7. Oktober, ich bin hier in einem Präventionsträger, übrigens auch in Österreich aktiv, haben wir pro Woche 3-4 Anfragen bekommen zum Thema Antisemitismus in Schulen. Das heißt, da haben Lehrer, Schulleiter gesagt, da merken wir was, da brauchen wir Nachhilfe, da brauchen wir Unterstützung. Nach dem 7. Oktober reden wir von 7. Oktober bis 31.12., also bis Ende 2023, weniger als 2 Monate, von über 2000 Anfragen pro Woche bekommen. Ja? Das heißt, das Thema war da. Die radikalen Tendenzen waren da. Die Propaganda in den sozialen Medien war sichtbar. Aber wir wollten nicht hinschauen, weil wir dachten, das ist ein Konflikt, der 4000 Kilometer entfernt von uns stattfindet und der trifft uns nicht. Auch als die Leute auf der Straße mobilisiert wurden, als sie zum Abschlachten von Juden aufgerufen haben, als sie Hamas-Sympathien deutlich, sichtbar, bewusst gezeigt haben, hat die Mehrheitsgesellschaft in Österreich und Deutschland, außer natürlich ein paar sehr guten Politiker und Journalisten, die immer wieder hingewiesen haben, hat uns das nicht interessiert. Und jetzt sind wir 15 Monate, 500 Tage später und jetzt merken wir, oh, da haben wir ein Problem. Das heißt, dahin zu schauen, ist eine Aufgabe, die wir nicht wirklich so gemacht haben, wie wir wollten. Und erlauben Sie mir bitte eine Sache, weil es ist mir sehr wichtig. Wenn wir von einer Anschlagsserie reden, dann merken wir in Deutschland, dass die Ursachen, die Tatmotive sehr unterschiedlich. Das heißt, es könnte auch sein, dass in Villach ein Mensch auf der Straße geht und andere Menschen tötet oder ermordet oder verletzt, der einfach eine ganz andere Tatmotive in sich trägt. Und zwar nicht der islamistische, sondern die Kränkung, die Ablehnung gegenüber Österreich, eine sogenannte psychische Labilität. Vielleicht kommen wir auch da zu sprechen. Und wenn ich dann analysiere, dann werde ich Ihnen sagen, unsere gesamte Integration und Migrationssystem ist dysfunktional. Die funktioniert nicht, viel zu viele Leute erreichen wir nicht. Wir sind komplett überfordert. Und wenn Sie diese Aufgabe mit den vorhandenen Ressourcen machen wollen, dann erreichen wir vielleicht 20% der Migranten, die bei uns leben, und 80% sind da, aber sie werden nicht mal angesprochen. Auch da haben wir nicht hingeschaut, weil viele Kräfte, und da erlauben Sie mir jetzt eine Kritik an die linke Bubble, nicht bereit war, dieses Thema sachlich zu betrachten, sondern sie riefen, wir haben Platz, und jeder, der irgendwie kritisch mit dem Thema Migration, übrigens auch Migranten, auseinandergesetzt haben und gesagt haben, wir haben ja ein Problem, wurden sehr schnell diffamiert und als Störfaktor betrachtet, und man wollte nicht wirklich hinschauen. Deshalb glaube ich, dass wir kurzfristig hinschauen, wenn etwas passiert, aber das, was wir im Vordergrund tun wollen, die, sage ich mal, die alltägliche Arbeit, die wir tun müssen, haben wir nicht getan.
Jetzt haben Sie aber das Wort Ressourcen auch schon in Ihrer Antwort, in Ihrer vorigen Antwort erwähnt. Genau das ist ja das Problem. Also jetzt sind wir, wenn wir so wollen, in diesem Chaos und sehen aber die Integrationsarbeit, wie wir sie bis dato angegangen sind, ist gescheitert. Es braucht aber, wenn wir es ordentlich machen wollen, enorme Ressourcen. Das bedeutet einerseits Betreuung im realen Leben, aber es bedeutet natürlich auch eben, wie Sie gesagt haben, auch in diesem Internet und digitalen Welten einen Kontrapunkt zu setzen. Aber deswegen frage ich mich immer, das ist so wie so ein riesengroßer Berg, wie so ein Sisyphusberg. Wo sollte man beginnen und gibt es überhaupt noch die Chancen, dass wir diese Defizite einholen, die wir uns da in den letzten 10 Jahren irgendwie aufgebürdet haben?
Mir ist bewusst, dass auch manche Politiker jetzt auch nach Villach in Österreich diese Forderung tagtäglich stellen, wir müssen mehr Projekte machen, wir müssen mehr tun. Ich frage mich, ob wir überhaupt diese Gelder haben, diese Ressourcen überhaupt haben. In Deutschland wird auch ganz laut gefordert, wir brauchen mehr Psychotherapeuten. Wo sollen diese Psychotherapeuten bitte kommen? Ich meine, in Deutschland, auch deutschsprachige Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, wenn die eine Psychologin suchen, wenn sie einen Psychotherapieplatz suchen, müssen sie mehr Monate, manchmal sogar ein Jahr Wartezeit mitbringen. Und das sind Leute, die teilweise auch Probleme, akute Probleme haben, die jetzt die Hilfe und die Unterstützung brauchen. Deshalb bin ich nicht ein großer Fan zu sagen, wir können all diese Probleme mit mehr Geld lösen. Ah, das Geld ist nicht da und die Ressourcen hängen auch nicht nur von Geld. Auch die Projekte, die schon jetzt stattfinden, müssen erstmal evaluiert und dann geschaut werden muss, ob sie überhaupt was bringen, ob das irgendwie eine Bevormundung, ob das eine Arbeit, die auch nachweislich zu einer Wertevermittlung führt, zu Abbau von psychischer Labilität führt, zu Deradikalisierung führt, da bin ich mir nicht sicher bei all diesen Projekten. Das heißt, die Frage muss anders lauten. Kann ein Land wie Deutschland oder Österreich mit dieser Aufgabe eigentlich fertig werden? Und ich bin der Meinung, nein, wir haben uns komplett überfordert. Wir können auch nicht die ganze Welt retten. Wenn wir aber ab morgen, genau übrigens wie Kanada, die auch eine demokratische Rechtsstaat ist, entscheiden, dass wir eine humanitäre Kontingent an Zahl von Menschen, die wir pro Jahr aufnehmen, entscheiden und das auch richtig tun, dann glaube ich, sind wir auf die richtige Seite. Und das soll meiner Meinung nach aus meiner Perspektive die richtige Schlussfolgerung sein für die Ereignisse, die wir gerade erleben. Aber nicht zu sagen, wir machen alles weiter und dann geben wir hier ein paar Millionen und ein paar Milliarden und dann haben wir Ruhe. Nein, das ist, wenn wir Leute wirklich integrieren wollen, dann bedeutet das Begleitung, Betreuung, dann bedeutet das auch gesunde Durchmischung in der Mehrheitsgesellschaft, Abbau von Parallelwelten, Bildungschancen, Abbau von psychischer Labilität, es bedeutet Wertevermittlung. Das sind so viele Aufgaben, vor allem bei Menschen, die ganz andere Sozialisation mit sich bringen, ganz andere Dispositionen mit sich bringen, ganz anders mit Überforderung, mit Erkränkung umgehen aufgrund ihrer Sozialisation, dass man in aller Ehrlichkeit sagen muss, nee, so schaffen wir das nicht.
Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland in wenigen Tagen gewählt wird. Übermorgen ist es soweit. Was würden Sie denn sagen, welche Politik hat Ihrer Meinung nach die besten Ideen und Ansätze, da was zu verändern?
Wissen Sie, ich will natürlich als Bürger auch irgendwann eine Entscheidung treffen und eine Partei auch wählen. Aber wenn ich jetzt sozusagen als Experte drauf schaue, dann sehe ich im Rechtsextremismus eine Partei, die mit dem Thema natürlich eine unglaublich politische Kapital schlägt und gewinnt, aber nicht wirklich Interesse an Lösungen hat. Ich sehe es auch im Alltag. Die AfD ist die Partei, die meine Projekte am meisten bekämpft, weil sie der Meinung sind, man soll keine Steuergelder für Prävention und für Integrationsarbeit. Diese Leute dürfen nicht hier bleiben. Das ist für mich kein Konzept. Wenn ich aber schaue, dass im linken Spektrum so viele Parteien haben, die auch in der Regierung Verantwortung waren und nichts getan haben, nicht bereit waren, über das Thema zu reden, dann sehe ich sie auch nicht als Partner. Und wenn wir über die CDU sprechen, dann haben wir eine Partei, die meiner Meinung nach auch deutlich nach außen kommuniziert, dass sie eine Zeitenwende will in dem Thema Migration. Aber ich höre in den letzten Wochen und Monaten viel über das Thema Migration, aber wenig über das Thema Integration. Das heißt, wir sehen die Konzepte, um überhaupt dann Menschen zu integrieren. Wissen Sie, wenn wir morgen in Österreich oder in Deutschland 0 Menschen aufnehmen, ja, und zwar das über Monate, vielleicht auch über Jahre, haben wir immer noch Millionen von Menschen, die wir in diesem Land erreichen müssen, gewinnen müssen, aus fremden Demokraten machen müssen. Präventionsarbeit, Wertevermittlung, Deradikalisierungsarbeit, psychologische Betreuung, das wird uns auch über Jahre überfordern. Und ich sehe nicht, dass wir wirklich uns Gedanken machen und zu sagen, das wird uns so viel kosten, das müssen wir das auch machen. Deshalb glaube ich, dass viel überall in der Parteien Symbolpolitik, da wird eine Abschiebeflug jetzt irgendwie medienwirksam kommuniziert, aber auf Dauer, wie wir das Problem lösen, das sehe ich noch nicht.
Ja, vor allem, was ich interessant finde, ist, dass die Erzählung ja immer nur die ist, wie können wir die Menschen besser integrieren, also selbst von den Menschen, die über Integration sprechen, aber es wird, damit sie hier ankommen, damit sie keine Terroristen werden, damit sie keine Gefahr sind, aber was zu wenig besprochen wird, ist, dass wir die Menschen einfach auch brauchen. Wir brauchen Arbeitskräfte, wir brauchen Menschen, wir brauchen eine Durchmischung. Also ich finde das ja interessant bei der Erzählung, auch gerade vor allem der AfD und der Rechten, dass das gerne ausgeblendet wird, ja.
Sie haben ein sehr wichtiges Wort jetzt benutzt, und zwar Durchmischung. Integration ist nicht nur Leute aufnehmen, sondern Leute auch einen emotionalen Zugang in der Mehrheitsgesellschaft ermöglichen. Ich bin der Meinung, Integration ist in der ersten Linie Bringschuld der Zugewanderten. Aber auch der bestmotivierte, neugierige Migrant, der zu uns kommt und irgendwann in eine Parallelwelt landet, wo er nur Kontakt mit Leuten aus seinem Herkunft, aus seinem Land, dann wird Integration nicht funktionieren. Dann lassen Sie uns bitte darüber reden, wie wir in Wien zum Beispiel dafür sorgen, dass keine Schulen mit 80% oder 90% Menschen mit Migrationshintergrund da sitzen, sondern gesunde Durchmischung schaffen, indem wir die 40% nicht übersteigen und dafür sorgen, dass diese Leute eine bessere Chance auf Bildung und vor allem eine bessere Chance in Begegnung zu gehen mit der Mehrheitsgesellschaft. Wenn ich über meine persönliche Integration, und ich kenne so viele Leute, die auch in den letzten Jahren zu uns gekommen sind und super integriert sind, man fragt sie, wie ist dazu gekommen, dann sagen sie, der Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft, das ist eine Freundin, das ist ein Nachbar, das ist eine Arbeitskollege aus der Mehrheitsgesellschaft, der mich unterstützt, wo wir Freundschaft verbunden waren und wo zu einer Begegnung gekommen ist auf Augenhöhe. Das praktizieren wir gar nicht. Auch Leute, die jetzt nicht als Flüchtlinge nach Europa kommen, auch Leute, die hier kommen, weil sie hochgebildet sind, weil sie hier eine Arbeit finden, weil sie unsere Wirtschaft mittragen, ihre Integrationsprozesse passieren einfach nicht so automatisch, weil sie jetzt eine Arbeit finden. Sie bringen auch Familie, sie bringen Ängste, sie bringen Träume, aber vor allem bringen sie Werte. Und auch diese Werte müssen hinterfragt werden und auch wir müssen diese Leute einfach begegnen und die Grundwerte dieser Gesellschaft, die Gleichberechtigung, die historische Verantwortung, die Meinungsfreiheit, die Selbstbestimmung auch vermitteln und als attraktiv auch verkaufen. Und das passiert viel zu wenig, von links und definitiv auch von rechts.
Jetzt sind Sie jemand, der immer wieder, auch jetzt nach den jüngsten Anschlägen, dann gerne öffentlich, also zum Beispiel im Kurznachrichtendienst X, sagen, dass Sie gewöhnt sind, dass Sie als Warner oft diffamiert wurden, dass Ihnen Islamophobie vorgeworfen wurde, also nicht nur Ihnen, aber auch anderen. Jetzt frage ich Sie durchaus auch ein bisschen persönlich, wie Sie denn derzeit leben. Sind Sie eigentlich Angriffen und Drohungen ausgesetzt, zum Beispiel von der muslimischen Seite? Oder wie erleben Sie da diese Polarisierung?
Also bevor wir über das Negative sprechen, muss ich sagen, ich bekomme tagtäglich Nachrichten von Muslimen, die massiv auf meiner Seite stehen. Manche von denen sogar in ihrer Forderung noch radikaler sind, als ich das schreibe oder äußere. Weil das sind Menschen, die auch Sorgen machen um ihre Zukunft, um ihre Sicherheit, um ihre Kinder. Sie sind ja nach Europa gekommen, weil sie Sicherheit und Freiheit wollten. Und sie merken, dass etwas hier in eine Schieflage geraten. Und das trifft sie. Und das möchten sie nicht. Also das ist keine Mehrheitsgesellschaft gegen Flüchtlinge oder Migranten. Das ist ein Thema von Demokraten, von gesetztreuen Menschen und Radikalen und Kriminellen oder Sicherheit oder Menschen, die die Sicherheit gefährden. Das müssen wir sehr deutlich sagen. Zweitens, ich habe bewusst eine Entscheidung getroffen in den letzten Jahren und ich bin sehr stolz drauf und kann mich auch im Spiegel schauen und bin stolz, dass ich diesen Kampf auch geführt habe. Dann ab 2017, in Österreich übrigens, wie auch in Deutschland, wollte man uns nicht zuhören. Man wollte, dass wir über Diversity und Interkulturalität und über bunt sein und über wie toll die Gesellschaft ist, wenn sie Migranten aufnimmt, ohne dass wir die Bereitschaft mitgebracht haben, auch über die Herausforderungen zu sprechen. Wie oft war ich in Österreich und habe über das Thema Antisemitismus gesprochen, über Wertevermittlung, über die patriarchalische Strukturen, über Islamismus, schon seit 2015. Wissen Sie, ich saß mal Ende 2015 in einem Fernsehinterview in Wien und habe damals gesagt, Entschuldigung, aber ich sehe, dass wir ein Potenzial an Terror in Europa haben. Und die Kollegin hat gesagt, Entschuldigung, das kann ich nicht senden, das ist Panikmacherei. Nicht mal 12 Stunden später fand der Anschlagserien in Paris mit über 200 Toten an demselben Abend. Also ich bitte darum, wir sind keine Propheten, aber wir sehen die Realität. Wir kennen die Sprache, die subtilen Botschaften, die da sind. Und da gibt es Probleme. Und darüber möchte ich sprechen, ohne verallgemeinern, ohne jetzt irgendwie recht radikaler zu bedienen, sondern auf eine gesunde Art und Weise Debatten über die Herausforderungen zu führen. Und nicht irgendwie derjenige sein, der nur eingeladen wird, wenn Anschläge passierten. Und dann darf ich irgendwie frei sprechen. Und 2 Tage später bin ich mit den gleichen Sätzen dann recht radikaler, wenn ich dann irgendwie über das Thema spreche. Und damit habe ich mich abgefunden. Natürlich ist eine gewisse Kränkung dabei, aber ich bin sehr stolz, einfach die Realität so abzubilden und auch wenn ganz, ganz viel Widerstand dann danach kommt. Das interessiert mich ein bisschen viel zu wenig in den letzten Monaten.
Okay, jetzt haben Sie auch viel Positives gesagt, aber auch gesagt, wo Sie sich ärgern, dass man Sie nicht gehört hat. Aber mich würde trotzdem interessieren, ob Sie auch Anfeindungen bekommen und wie Sie aktuell leben.
Seit dem 7. Oktober bin ich in permanenter Gefährdungsstufe. Das heißt, ich werde überall begleitet. Das ist keine schöne Situation, vor allem wenn jemand dann eine Familie hat, eine Tochter hat, wenn man Angst haben muss, wenn man seine Meinung sagt. Und das nimmt natürlich nach Anschlägen auch massiv zu, weil man dann öffentlich auftritt und auch Sachen sagt, die leider nicht nur auf Zustimmung stoßen, sondern auch ganz, ganz viele Leute das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendwie mir ein E-Mail schreiben, mich bedrohen oder halt mich einschüchtern, um dann nicht das zu sagen, was ich sagen will. Also die Lage ist ernst. Und übrigens, ich habe mich auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gefragt, warum sollen eigentlich diese, oder warum denken die Leute, dass diese Drohungen und Einschüchterungen nur bei mir bleiben? Das ist ein Potenzial da, das sehe ich ja, wenn die Gesellschaft sich radikalisiert, wie dann heftig dann die Reaktionen auf meine Interviews sind. Und das sind potenzielle Gewalttäter, die dann nicht nur mich bedrohen, sondern im Extremfall auch bereit, das gegen anderen zu tun. Und das ist genau das, was wir jetzt in Europa, vor allem in Deutschland und Österreich auch immer wieder sehen mussten, leider.
Mhm. Eine Frage habe ich noch zu den Schulen. Sie sind ja jemand, der sich auch viel mit Jugendlichen auseinandersetzt und an Schulen unterwegs ist. Wie erleben Sie denn das Klima dort? Und was bräuchte es denn dort als allererste Hilfsmaßnahme, um zum Beispiel eben an Jugendliche, die schon drohen abzudriften in digitale Räume, wieder zurückzuholen und irgendwie ihnen eine reale Ansprechperson zu sein?
Also die radikale Propaganda in den sozialen Medien ist spürbar und sichtbar in den Schulen. Das heißt, wir haben mit jungen Menschen zu tun, die radikaler auftreten, die emotional massiv belastet sind, die teilweise mit Distanz in den Schulen kommen, weil sie die Mehrheitsgesellschaft, die Schule als Institution ablehnen, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht verstanden, ihre Emotionen, ihre Einstellungen haben keinen Raum in der Schule. Und ich glaube, die Schulen sind die Orte, wo man am schnellsten radikalen Tendenzen auch beobachtet, weil sie ja Sprache mit Sprache begleitet, weil sie sichtbar in diesen Stunden, wo die Schüler und Schülerinnen dann in der Schule sitzen. Was wir brauchen, ist erstmal eine Stärkung und Sensibilisierung der Lehrkräfte. In den letzten Jahren hat man ihn ein bisschen verunsichert, indem man der Meinung war, man muss über die Themen nicht sprechen, was sie beobachten, und sie müssen sie einfach stärken, doch die Probleme wahrzunehmen und dann auch diese Probleme auch anzusprechen mit den Schülerschaften, mit den Lehrkräften, um Lösungen näher zu kommen, um Angebote zu machen, um dagegen zu arbeiten. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Lehrer und Lehrerinnen pädagogisch doch in der Lage sind, diese Menschen zu erreichen, eine Sprache zu finden, radikalen Tendenzen entgegenzusetzen. Und ich glaube, die Schule ist ein zentraler Ort, wo genau dagegen gearbeitet werden kann. Wir sind ja aufgrund der Radikalisierungswelle bei den IS ab 2014 schlauer geworden. Da gibt's genug Projekte, da gibt's genug Ausbildung und Fortbildungsangebote, die sich mit dem Thema Islamismus auseinandersetzen. Aber was ich mir wünsche, und zwar langfristig, ist Medienkompetenz in den Schulen und auch Orte, aber auch Räume in den Schulen, um über aktuelle politische Themen zu sprechen und nicht die Leute eigentlich durch diese Sprachlosigkeit in den Schulen in den Händen radikalen Akteure in den sozialen Medien, weil alles, was in den Schulen nicht angesprochen wird, der findet dann nachmittags zu Hause dann vor dem Handy oder vor dem Computer statt.
Was ich mich gefragt habe, ist ja, ob zum Beispiel aktuelle politische Entwicklungen, also gerade der Konflikt jetzt zwischen Hamas und Israel, ist ja eben das, wie wir gehört haben, auch Auslöser für eine neue Welle, aber ob sich da sozusagen angesichts der Lage in der Politik auch das Interesse wieder verlagert. Also würde man jetzt zum Beispiel dort, gäbe es eine längerfristige Waffenruhe, auch jetzt rund um diesen Austausch zwischen den Geiseln und den Gefangenen auf palästinensischer Seite, merkt man, dass Jugendliche da nicht auch irgendwann vielleicht Interesse verlieren? Das war jetzt eine sehr lange Frage von mir. Also ich will eigentlich auf zwei Sachen gehen. Auf das eine ist, wie viel Einfluss hat denn wirklich, was da draußen in der Welt passiert und auf so einem aktuellen Konflikt Herd für die Jugendlichen? Und gäbe es irgendetwas, was das Interesse wieder senken kann an dem Konflikt?
Also erstmal ist von Hamas und der politische Islam weltweit genau diese Mobilisierungskraft und Propaganda in den sozialen Medien gewollt gewesen. Sie wollten die Leute in Europa erreichen und wir sehen gerade die Auswirkungen. Und ich glaube, weil dieser Krieg so heftig war, weil sie so lange gedauert hat, haben wir ganz, ganz viele Leute verloren. Und die Radikalisierungstendenzen sind so heftig, dass auch wenn morgen dieser Krieg zu Ende geht und auch im Friedensprozess startet, auch mindestens 1-2 Jahre die Nachfolgen dieser Krieg auch uns hier in Europa begleiten sollen. Zweitens, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt schon wissen, und da haben wir heute genug darüber gesprochen, dass wir mit einer Generation zu tun haben, der sich in den sozialen Medien informiert, der durch Algorithmen in Blasen landet, dass die Beeinflussung in den sozialen Medien so groß ist, dann sollen wir uns das nicht nur auf den Nahost Konflikt begrenzen. Wissen Sie, wenn Rechtsradikaler morgen auf TikTok eine Propagandamaschinerie starten, weil sie jetzt irgendwie pro Putin sein wollen oder pro Trump sein wollen oder Anti-Migranten sein wollen, das tun sie ja teilweise, dann werden sie ungestört auch massiv viele Leute erreichen, vielleicht auch Leute radikalisieren. Wenn übermorgen in Syrien eine islamistische Regierung entsteht, die auch Interesse hat, die Sura weltweit zu mobilisieren, dann haben diese islamistischen Akteure ein sehr einfaches Spiel, diese Menschen auch für sich zu gewinnen. Deshalb muss die Frage lauten, was können wir tun, um die negativen Auswirkungen von der Nutzung der sozialen Medien und ihre Auswirkungen auf Radikalisierung, was können wir da machen, um das auch langfristig zu verhindern? Und da können wir, wie gesagt, viel tun, indem wir in den sozialen Medien sichtbarer werden, indem wir digitale politische Bildung machen, indem wir Medienkompetenz betreiben, indem wir Gegennarrativen schaffen, um diese Räume nicht nur radikaler Gruppierungen zu überlassen.
Lieber Herr Mansour, vielen Dank für Ihre Zeit und ich bin gespannt, was auch am Sonntag in Deutschland vor allem an der Urne passiert, was der Wählerwille sagt und was dann danach für eine neue Regierung kommt und ob sie etwas von dem tut, was Sie hier vorschlagen.
Sind wir alle. Vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund und sicher. Und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörern ein schönes Wochenende.
Danke. Ja, und wie erwähnt, am Sonntag wird in Deutschland gewählt. Hier im Podcast-Kanal der Presse können Sie Sonntagabend auch ein Update aus Berlin hören, gestaltet von meiner Kollegin Christine Meierhofer. Ja, das war Was wichtig ist am Freitag. Ein Tipp noch. Ein Interview mit Ahmad Mansour können Sie am kommenden Sonntag auch in der Presse am Sonntag lesen. Geführt hat das Interview meine Kollegin Christine Immlinger. Den Link dazu finden Sie dann ab Samstag auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Sie haben Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik? Schreiben Sie mir gerne direkt an podcast@diepresse.com. Machen Sie es gut und auf bald.